Treffen die Borg. Die aktivieren ihre Schutzschilde und ergeben sie sich. Widerstand ist zwecklos.
Das Internet. Unendliche Weiten. Wir befinden uns in der Gegenwart. Dies sind die Folgen über die Filme des Star Trek-Universums, die uns seit Jahrzehnten begleiten. Philipp und David entdecken fremde Welten, unbekannte Lebensformen und neue Zivilisationen. Die beiden dringen dabei in Galaxien vor, über die schon viel zu viele Menschen gesprochen haben.
Sollen wir einen Aufstand proben?
Nee, ich dachte eher, wir reden jetzt über Schönheitschirurgie. Hast du schon mal überlegt, was machen zu lassen?
Ja, habe ich schon mal. Ich habe schon mal über eine Gesichtsentfernung nachgedacht.
Ja.
Habe mich dann aber gefragt, so, weil man muss ja schon immer den nächsten Schritt überlegen, so, was machst du denn dann?
Ja.
Welches Gesicht würde ich mir denn aussuchen?
So Guy Fawkes, so mit so einer langen Spitze, langen Nase.
Also ich glaube, ich hätte mich für Nicolas Cage entschieden.
Nicolas Cage?
Ja.
Ich hätte John Travolta genommen.
Das wäre sehr verwirrend gewesen, oder?
Ja, hätten wir eigentlich Face Off 2 machen können.
Ja.
Ich hätte einen Brazilian Buttlift machen lassen. Ich bin ja ein arschloser Mensch aus einer arschlosen Familie und mir rutscht jede Hose runter.
Mhm.
Und das ist hart nervig.
Mhm.
Und deswegen hätte ich mir gerne einen Brazilian Buttlift.
Ich würde dir dann eher einen Ferengi Buttlift empfehlen.
Ferengi.
Ja, wäre wahrscheinlich ein bisschen üppiger noch.
Ist das dann orientiert sich dann so an den Kopfform von Ferengi?
Ja, genau.
Sind Ferengis eigentlich Arschgesichter?
Ja.
Okay.
Aber sie haben verdammt viel Geld.
Das reicht. Ja, wir reden über Star Trek 9, der Aufstand.
Ja.
Wieder gleicher Regisseur.
Mhm.
Captain Riker.
Genau, es ist
direkt befördert.
Es ist ein Film über Schönheitschirurgie.
Ja.
Und welche Gefahren sich dahinter verbirgen.
Genau. Also es ist etwas wirr, wenn ich jetzt, es ist ein bisschen her, dass wir ihn geguckt haben. Normalerweise nehmen wir ja direkt nach der Sichtung auf. In diesem Fall haben wir es ein paar Wochen lang diversen privaten, terminlichen Problemen verstreichen lassen, bevor wir darüber reden. Und ich versuche den jetzt mal zusammenzufassen.
Ja, warte, ich wollte nur sagen, das ist ja wie ein guter Wein. Man lässt ihn ein bisschen liegen und dann reift er. Und in dem Fall ist er leider gekippt. Aber ist egal.
Es ist jetzt Essig.
Ja.
Gut. Ich versuche ihn zusammenzufassen. Also, wir sind wieder auf der neuen Enterprise unterwegs mit Captain Picard. Und die werden gerufen, weil Data ausgeklingt ist. Und dann wird aber schon so versucht abzuwimmeln. Nee, alles gut, wir haben das im Griff. Und jetzt das große Rätsel. Warum ist Data bei dieser Forschungsmission auf einem fremden Planeten in einem Nebel ausgerastet? Das ist so das erste Rätsel, was man lösen muss. Und dann stellt sich heraus, auf diesem Planeten werden die Leute nicht älter. Und im Gegenteil, wenn du alt bist, wirst du sogar so viel jünger, dass du wieder halbwegs passabel aussiehst. Aber wenn du klein bist, alterst du normal weiter, was einen nicht so geilen Gag, den ich mir aber trotzdem über 30 Jahre lang irgendwie abgespeichert habe, gefühlt, beibehalten habe. Und dann gibt es ist das ein Volk? Wird das als Volk oder Fraktion, eine Handelsfraktion, Firma, die dieses Gas, was die Leute jung macht, ernten möchte?
Also es wird tatsächlich als Volk ja vorgestellt, aber
genau.
Es sind eigentlich, ist es so eine Art Dominion.
Dominion, okay, also ein Vielvölkervereinigung.
Ja, eine Bundesrepublik.
Eine Bundesrepublik, genau. Und die machen halt mit der Sternenflotte gemeinsame Sache. Da repräsentiert von einem Sternenflotten, was ist das, Admiral?
Ja.
Der allerdings alleine mit denen da irgendwie unterwegs ist und keine eigenen Leute mitgebracht hat. Und er sagt dann auch nochmal, dann fällt dieser Satz, der dann diesen für mich dann im Nachhinein wirklich eine Enttäuschung war. Er wird ja gesagt, ja, wir müssen das jetzt so machen hier, diese ethisch fragwürdige Sache, weil sie wollen die Leute ja wohnen umsiedeln und das ernten, das Gas, damit, ich weiß gar nicht, was genau das Ziel ist, Verwundete in Kriegen wieder zu retten oder Geld damit zu machen, ich weiß es nicht.
Es ist so eine Art Jungbrunnen, ne?
Genau. Ja, und dann geht es vor allem darum, dass Captain Picard, also es fängt ja irgendwie auch damit an, dass Captain Picard die Nachricht bekommt, dass sein Neffe und sein Bruder in einem Feuer ums Leben gekommen sind.
Nee, das war in 7.
Aber wird das dann nicht auch nochmal thematisiert?
Ja, der hat die ganze Zeit irgendwelche Traumata.
Meine Güte.
In 8 hatte er Traumata, ja, weil er im Borg war. In 9 ist er einfach, er fühlt sich alt, so wie alle in diesem Film.
Ja, genau. Das ist ja dann, außer Data, der dann nachher repariert wird.
Ja.
Von Geordi. Glaube ich von Geordi? Ich weiß gar nicht. Er wird auf jeden Fall repariert. Ja. Und dann fokussiert sich der
Film. Das ist auf jeden Fall nicht von Deanna, deswegen.
Genau. Aber er fokussiert sich, finde ich, völlig auf die falschen Themen, weil er macht wirklich interessante Themen auf, ne? So zum Beispiel, was ist das ethische Problem, das Wohl weniger gegen das Wohl vieler, wobei wir erfahren nachher, dass dieses Volk ja nicht ursprünglich von diesem Planeten kommt, diesem Jungbrunnenplaneten, sondern dahin ausgewandert ist vor 400 Quietschjahren. Und das ethische Problem wird einfach so weggewischt nach dem Motto, so, ja, die wohnen jetzt da und dann können die auch nicht wegsiedeln, wo ich mir denke, ja gut, aber es sind vor allem nicht Nachkommen von Immigranten, sondern es sind die, die da hingekommen sind. Dann kann man natürlich darüber streiten, ob man die wegnimmt oder nicht. Das können wir gleich vielleicht nochmal diskutieren. Das ist ein Thema, was ich, finde ich, nicht würdig also behandelt finde.
Kurz ja? Zu erklären nochmal, also dieses Volk, die Sonar, von denen du da gesprochen hast, die haben ja so einen Sonnenkollektor gebaut oder so einen Kollektor, der den Nebel aufsaugen soll. Und wenn der Nebel allerdings dadurch, durch diese Abbauarbeit, wird der Planet ebenfalls unbewohnbar.
Genau, die wollen die umsiedeln, indem sie ein Raumschiff mit einem Holodeck gebaut haben, was quasi das Dorf simuliert, dieser paar hundert Menschen, die da wohnen, und die wollen sie dann quasi heimlich im Schlaf rüber teleportieren und dann von dem Planeten evakuieren und dann das ernten.
Genau, wie kommen wir zur Schönheitschirurgie?
Das ist das andere Volk, das sind die Ernter quasi, die sind besessen von Jugend und lassen sich quasi, also offensichtlich ist in der Zukunft ist die Schönheitschirurgie rückständig, Botox gibt es nicht mehr, sondern es wird jetzt geliftet, was das Zeug hilft. Also so weit, dass die hinten wirklich so einen Dutt haben aus Haut, die unter so einem kleinen Hütchen versteckt werden oder einem Kapützchen. Und zumindest bilde ich mir das ein, dass das ist, was ich da gesehen habe. Man weiß es nicht, auf jeden Fall werden die bis zur Unendlichkeit geliftet.
Ja, die wird so aufgespannt, ja.
Genau, und dann gibt es halt irgendwie noch weitere Jungbehandlungen, die aber nicht näher angegangen werden. Und das ist halt quasi das ist ja so ein bisschen dieses Gegenüberstellung von natürlicher Jugend oder von natürlichem Altern und diesem Wunsch der ewigen Jugend.
Ja.
Ja.
Ja, das ist so ein bisschen, man muss das connecten zu dem Twist, der ja dann in dem Film folgt. Ne? Du wolltest ihn ja jetzt wahrscheinlich erzählen, aber.
Nee, ich versuche ihn jetzt die ganze Zeit zu vermeiden.
Ach so, okay. Weil ich finde, das kann man erst dann so ein bisschen nachvollziehen, wenn man den Twist kennt.
Okay. Ich meine, der Film ist jetzt auf der anderen Seite auch, der ist jetzt 25 Jahre alt.
Ja, du kannst ihn ruhig spoilern.
Okay, wir spoilern ihn. Also der Twist ist, dass quasi diese Sona, sagtest du, heißt die, diese Superlift-Boys sind quasi Menschen, die auf diesem Planeten vor 100 Jahren oder 80 Jahren oder so, wird, glaube ich, die genaue Zahl wird gesagt, verlassen haben. Weil sie halt auf dem Planeten nicht glücklich waren und halt was erkunden wollten. Und die Leute auf dem Planeten haben gesagt, nee, das macht das nicht. Und dann haben sie sich irgendwie gestritten und das wurde auch gewalttätig und dann wurden die quasi verbannt. Und es ist jetzt quasi so eine Art Rache-Geschichte, die wir da mitkriegen. Dass F. Murray Abraham will sich quasi rächen, weil er verbannt wurde mit den anderen.
Genau, er spielt Ruafo, den Anführer der Sona.
Genau.
Und das sind ja alles Menschen gewesen, die eigentlich Teil dieser Volksgruppe war, von etwa 420 Menschen, die auf dem Planeten leben. Und die haben sich dann als junge Männer, also es sind, glaube ich, eigentlich fast nur Männer gewesen, abgespalten von dieser Gruppe und sind dann in den Weltraum hinausgegangen, haben dann gemerkt, oh, wir altern. Das haben wir eigentlich nie gemacht, weil sie auf diesem Planeten aufgewachsen sind. Deswegen haben sie zu diesen Facelifting-Sachen sind sie dann gekommen, um dazu zu kommen, dieses lebenserhaltende Elixier aus diesem Nebel absaugen zu können.
Ja.
Und das schaffen sie dann eben nur in Kooperation mit der Sternflotte, indem sie denen auch anbieten, dass sie das machen können. Diese Technologie haben sie entwickelt. Und die Sternflotte dann davon auch profitieren kann.
Genau, die benutzen aber auch Waffen, die eigentlich in der Sternflotte verboten sind. Sogenannte, hast du den Namen noch parat? Die so ein Zeitriss oder so ein
Tesla-Spulen.
Ja, irgendwie so ein Riss bewirken können, der dann nicht mehr kontrollierbar ist. Das ist dann auch nochmal Thema. Also Kriegswaffen und was ist okay zu benutzen und kann man mit Leuten zusammenarbeiten, die Kriegswaffen benutzen, die eigentlich verboten sind. Also das sind offensichtlich ganz shady Leute und die Sternflotte ist aber in einer Notsituation, wird uns erklärt, weil der Krieg gegen das Dominion, der Krieg gegen, gegen wen haben sie noch Krieg geführt? Gegen die Borg, gegen der Krieg gegen, was war das, was war die dritte Fraktion? Waren es die Romulaner? Ich weiß es nicht. Ja,
da kommen wir noch zu,
ja.
Zu den Romulanern.
Nächster Film, genau.
Aber
was ich sagen will, also das ist ja eigentlich eine total spannende Situation. Zum ersten Mal im Star Trek-Universum, zumindest in dem Filmuniversum, erfahren wir, die Sternflotte ist nicht mehr das Utopia, das auch quasi die dominierende Fraktion in diesem Quadranten ist, sondern sie ist stark unter Druck. Und wie reagiert jetzt eine eigentlich so friedliebende, also als friedliebende Gesellschaft konzipiertes Gemeinwesen auf diese Bedrohungslage. Und das wird aber irgendwie sehr unelegant, sehr oberflächlich halt so runtergespült. Ja, dann verbünden die sich halt mit irgendjemandem und dann gibt es da irgendwas, was die haben wollen, dann gibt es diesen MacGuffin und dann ist auch gut. Das ist zum Beispiel ein Thema, was ich total unterrepräsentiert finde. Weil ich finde das total spannend und das wird dann halt lieber wird dann erzählt, dass sich irgendwie Picard dann auf diesen Planeten verjüngt und dann auch in eine von den Bewohnerinnen, die irgendwie dann zu den allerersten Siedlern auch gehört von vor 400 Jahren, verliebt. Anderes Thema, was ich total unterentwickelt finde, ist die Idee, das wird dann auch nur kurz angeschnitten, so, wir haben ja jetzt alle Zeit der Welt, wir sind unsterblich, also gehen wir hin und perfektionieren unsere Hobbys. Also dann wird dann an so einem Teppich dann nicht, weißt du, das ist ja nicht so Massenproduktion, sondern es wird dann, da knüpft dann einer 150 Jahre dran und dann ist das aber der geilste Wandteppich ever. Und das wird aber zum Beispiel auch überhaupt nicht, weil das hat ja auch eine Kehrseite, weil du bist dann vielleicht auch so da drin, dass dich vielleicht alles andere gar nicht mehr interessiert, weil wenn du so aufgehst und du entwöhnst dich von externen Bedrohungen, weil das ist ja ein Utopia auch, wo die wohnen. Das ist ja noch quasi die Steigerung der Sternenflotte mit, wir haben die Technologie, wir haben ihr abgesagt, übrigens auch ein interessanter Aspekt, der überhaupt nicht behandelt wird, so als Gegenentwurf zur hochtechnisierten Sternenflotte oder der hochtechnisierten Zukunft. Sie haben die ganze Technik weggeräumt, ne, bis auf die Kaffeemaschine.
Ja, das spielt schon ein bisschen auch eine Rolle. Ja,
aber du sagst es gerade, es ist alles nur so ein bisschen.
Genau, in der Hinsicht, dass wie sie auf Data reagieren, dass sie diese Technologien alle kennen, weil eigentlich ging die Sternenflotte davon aus, handelt sich um eine Prä-Warp-Zivilisation, was es eben de facto nicht ist. Was mich daran so ein bisschen stört, ist, bei den Machern oder die Leute, die das Konzept für das Drehbuch entwickelt haben, warum machen sie es nicht drastisch? Warum machen sie es nicht, die wollen alle auf dem Planeten umbringen?
Ja, genau.
Warum? Ich meine, sie wollen sie ja, ich sag mal, in Anführungsstrichen ja schon, ich sag mal jetzt nicht gewaltfrei umsiedeln, aber sie sollen halt in ein Holodeck verfrachtet werden, sodass sie nicht merken, dass sie irgendwie umgesiedelt werden.
Also eigentlich ist das eine sehr humane Lösung.
Naja, human würde ich es jetzt nicht sagen. Man entreißt sie aus ihrem gewöhnlichen Umfeld. Also wenn dich jetzt jemand...
Aber im Sinne von, sagen wir mal, in der
Wenn dich jetzt jemand in ein Schiff...
In der Geschichte der Menschheit, wie oft ist das die Lösung gewesen? So, hey, ne?
Ja,
wir porten euch weg, ihr merkt das gar nicht.
Man macht es aber nicht, aber man hätte...
Und ihr seid auch alle zusammen, wir reißen keine Familien auseinander.
Folgendes ist ja der Fall... diese Technologie kann Milliarden von Menschen das Leben
retten. Genau, das ist ja der zentrale ethische Konflikt. Das ist ja auch der zentrale ethische Konflikt eigentlich.
Genau, ne? Und es sind 400 Menschen auf dem Planeten, die umgesiedelt werden müssen dafür.
Ja.
Das heißt, die werden nicht sterben.
Genau, die werden halt wieder sterblich werden. Das ist dann halt der Unterschied.
Ja, ich meine, vielleicht kann man sie ja auch mit dem Zeug, was sie da abernten, ja auch versorgen. Das führt dazu, dass selbst Patrick Stewart damals gesagt hat bei der Premiere des Films, irgendwann etwas später, aber wo er so sagte, also wenn man mich jetzt gefragt hätte und nicht Picard, dann hätten wir die Leute umgesiedelt.
Genau, das wird überhaupt nicht diskutiert, das wird einfach von vornherein als falsch gesagt, also Picard war direkt so, das ist falsch, das verhindern wir und zieht dann quasi in den Krieg mit diesen Menschen. Da werden ja noch die Phaser-Gewehre ausgepackt und dann geht's da rund.
Ja, und ich muss aber auch sagen, man kämpft dann halt erstmal gegen Drohnen.
Ja, zukunftsweisend, wenn du so willst.
Ja, ist schon zukunftsweisend, aber auf der anderen Seite ist das alles so dermaßen unspektakulär inszeniert. Also diese Action, die zieht halt wirklich so gar nicht, finde ich.
Ja.
Und Ich will jetzt mal kurz schon mal die Klammer schlagen zu dem, was wir eigentlich erwartet haben.
Ja.
Wir haben uns, glaube ich, beide an diesen Film erinnert und haben den als okay abgespeichert.
Ja.
Und jetzt im Nachhinein, das war jetzt, wann kam er raus? 99, also jetzt 26 Jahre fast danach.
Nee, 99 war es nicht
2000. Ich meine.
Ein Jahr direkt nach dem ersten Kontakt. Erzähl weiter.
Oder 2000 oder irgendwie sowas.
Jetzt. Erzähl weiter.
Nee, der erste Kontakt kam
98. 97?
Ich meine in den USA 96. Aber okay, du willst ja nachgucken, egal. Aber auf jeden Fall war es ja ungefähr so auch die Zeit, wo Star Wars Episode 1 ins Kino kam. Daran kann ich mich noch erinnern.
Mhm.
So, und ich meine, Episode 1 war auch ein Scheißfilm, brauchen wir nicht drüber reden. Aber da war natürlich, der hat viel zu bieten gehabt. Da war viel Action drin, der war klassisch erzählt. Während dieser Film, ich glaube, sie haben beim Schreiben des Drehbuchs sehr viel darauf gesetzt, dass man diese Liebesgeschichte von Picard so dermaßen abnimmt.
98.
Dass, ja, in Deutschland, gucken wir mal, in Deutschland, Staat, deutscher Staat. Also, dass man ihm das so abnimmt, dass das alles andere crasht.
Mhm.
Und das hat es aber in meinen Augen überhaupt gar nicht getan. Also, mich verbindet nichts mit diesen Menschen, die da auf dem Planeten leben. Ich finde die nicht sympathisch. Ich finde das jetzt nicht sehr faszinierend, dass die da in so einem See leben und ja.
31. Dezember 98.
Okay, ja.
Also noch 98, gerade.
Gerade noch, ja. Ein Tag.
Genau, ich finde die halt auch nicht sympathisch. Also die werden so, ich glaube, dass der Drehbuchschreiber, und das ist, glaube ich, auch das Problem dieses Films, das Hauptproblem ist dieses Drehbuch, geglaubt hat, als er das geschrieben hat, ich zeige da eine Gesellschaft, in der Menschen gerne leben wollen würden. Du bist unsterblich, ne? Du hast deine Technik auf ein Minimum reduziert, ne? Du gibst dich deinem Handwerk hin, so viel du willst, ne? Und ich glaube, er hat für sich da eine Utopie geschrieben, die aber überhaupt nicht rüberkommt. Vielleicht aber auch, weil das in der Regie oder in der Ausführung dann auch gar nicht als solches begriffen wurde vielleicht. Weil ich finde, sie geben sich auch wenig Mühe, dass irgendwie, also es ist idyllisch, ne, wie sie es darstellen, aber es ist so wenig so, dass du das Gefühl hast, boah, geil, da würde ich jetzt ganz gerne mal einen Urlaub machen, okay, aber leben, boah, das sieht sterbenslangweilig aus, sterbenslangweilig. Also ich hätte mir zum Beispiel so gewünscht, dass diese Hingabe zum Handwerk in irgendeiner Form gezeigt werden würde, ne, dass das nicht so erzählt wird, das wird ja dann auch so Exposition-Dumping, das wird dann erzählt im Dialog, aber es wird überhaupt nicht gezeigt. Da sind wir wieder auch bei diesem Aspekt Showdown Tell. Ich glaube, dieser Film würde ganz viel gewinnen, auch wenn du gewisse Aspekte einfach auch zeigen würdest. Ne? Also zeig mir in irgendeiner Form, warum die Sternflotte Probleme hat. Sag das nicht nur.
Ja.
Zeig mir irgendwie, warum das so geil ist, da zu leben und unsterblich zu sein. Weil ehrlich gesagt, ich finde ja auch mal, sind wir beim Thema Vampire zum Beispiel. Der Fluch des Vampirs ist nicht Blutsaugen, da gewöhnt sich jeder dran. Ne? Der Fluch des Vampirs ist nicht die Sonne zu sehen, daran kannst du dich gewöhnen. Der Fluch des Vampirs ist es, unsterblich zu sein. Weil erstmal verändert sich alles um dich herum, gut, das Problem haben sie nicht. Ne? Es sterben Leute, die du kennst, das Problem haben sie auch nicht, aber es wird doch irgendwann auch sterbenslangweilig.
Ja, sterbenslangweilig, interessante Analogie in dem Fall.
Ja.
Aber dadurch, dass man diesen Hook nicht findet als Zuschauer, funktioniert der ganze Aufbau des Films
genau
nicht. Und damit fällt dieses komplette Kartenhaus in sich zusammen.
Ja. Dann gibt es ja auch noch diesen Punkt, dann wird ja nachher quasi an die Vernunft der facegelifteten Leute appelliert. Und dann springt auch sofort einer, der Second in Command, sagt so, ach so, ja, alles klar, ihr habt gesagt, das ist cool. Das ist nicht cool, ja, dann laufe ich über. Auch dieser Konflikt wird schon mal nicht. Stell dir vor, du wurdest verbannt, du 80 Jahre lang. Dieser Groll, den baust du 80 Jahre lang oder wie auch immer auf. Ne? Und kehrst dann zurück und dann reicht ein Satz, ne? Dann zeigt mir das doch ein bisschen mehr. Dann gibt es diese Konfrontation, dann wird so gesagt, hör mal, du bist doch der und der, ich kenne dich noch, ne, von damals. Ne? Und das reicht, dass er überläuft.
Ja. Ja, und ich finde es ja, das wäre ja auch ein interessanter Aspekt gewesen, wenn man das so ein bisschen mehr ausgearbeitet hätte, weil die da eine perfekte Gesellschaft vorspielen, wo es aber scheinbar doch Menschen gibt, denen das alles nicht reicht.
Genau, denen das nicht reicht. Und die dann offensichtlich es keine Konfliktlösung gibt, wo sie hingehen und mit denen, also was immer, es wird ja auch nicht explizit gesagt, was sie getan haben, dass sie verbannt wurden, glaube ich, ne? Und selbst, das ist quasi, dass sie dann nicht sowas wie Vergebung haben nach 80 Jahren oder sagen, dieses Exil ist temporär, ne? Das ist irgendwie, weil ich finde.
Die wollen ja diese Technologieablehnung nicht akzeptieren, so, das wird, glaube ich,
genau,
auch gesagt.
Genau, ja. Aber dass man zumindest sagt, so, solange ihr diese Technologieablehnung habt, könnt ihr hier nicht leben, aber wenn ihr das ablegt und zurückkommen wird, steht diese Tür offen. Was spricht dagegen? Ich finde das immer merkwürdig, eine Gesellschaft als erstrebenswert zu betrachten, die dann nicht mal diese Option der Vergebung irgendwie in sich hat, weil sie sind ja dann sehr hart eigentlich auch darin. Also es wird auch nie von der. Oh, unser Essen ist da. Kurze Pause an dieser Stelle. Okay. So, und da laufen wir wieder.
Wir haben jetzt sehr viel über diesen Film und diesen ganzen Aspekt da gesprochen, den wir nicht abnehmen. So,
genau.
Wenn jetzt aber noch dazu kommen würde, dass dieser Film visuell erstmal ein Genuss wäre, okay, als sind dann irgendwelche Landschaften aus Kalifornien, die dann da gezeigt werden, das ist ja durchaus idyllisch.
Gibt Hässlicheres, ja.
Es gibt Hässlicheres, aber dieses erstens mal, diese ganze Welt hat weder Ecken und Kanten. Das ist ja schon gut. Damals war das noch so, dass man das so vielleicht gemacht hätte. Heute nicht mehr. Ne? Heute kommst du damit nicht mehr weit. Mhm. Die Antagonisten bleiben, witzig, blass.
Ja.
So, diese ganze Geschichte ist überhaupt nicht halt so erzählt.
Genau.
Dass dass ich mit den Antagonisten, dass ich jetzt auch sage, das sind total fiese Typen, die eine Bedrohung für die Galaxis sind.
Ja.
Das sind dann alles nur immer Dinge, die irgendwo, wie du sagtest, gesagt werden, aber ich sehe es nicht. Ich sehe es einfach nicht.
Ja. Und das Ärgerliche ist vielleicht da, weil ich finde, dieser Film hat das Potenzial. Der hat Potenzial. Der hat Ideen, wo du sagst, interessant. Ne? Der hat Figuren. Und ich glaube fast, dass der größte Störfaktor ist die Crew der Enterprise in diesem Film. Weil ich glaube, wenn du die zurückgefahren hättest, was sie natürlich nicht konnten, weil es ist ein Star Trek-Film, aber wenn du die quasi zu Nebencharakteren oder zu einer Figur, so eine Sidekick-Figur gemacht hättest, die das beobachtet, diesen Konflikt zwischen dieser vermeintlich utopischen Gesellschaft auf diesem Planeten und den verstoßenen, rachezerfressenen Leuten in deinem Weltall, wenn du das aufgebaut hättest, dann hättest du quasi die Figur Picard, du hättest auf diese Romanze verzichtet, du hättest auf das Thema seines eigenen Alterns verzichtet, du hättest auf diese ganzen Punkte einfach verzichtet, weil das ist nicht spannend. Dann hättest du gesagt, der spannende Aspekt, den ich sehe, ist das Thema, wie gehen diese beiden Gruppen miteinander um? Und beide haben das Potenzial, da sind Fehler passiert. Ne? Die einen, die sagen, wir wollen diesen Planeten jetzt aus Rache vor allem, das ist ja das Hauptmotiv, aber auch aus Geldgier ernten und die Leute da wegschubsen. Genauso wie die anderen, die sagen, ihr könnt nicht zurückkommen. Egal, was ihr macht, ihr habt euer Leben hier in diesem Utopia verwirkt. Ne? Und das ist schade, dass das halt so, das alles nur so angerissen wird und die Action-Szenen nicht spektakulär sind. Ich fand dafür, dass der jetzt Ende der 90er ist, fand ich tatsächlich die CGI-Effekte tatsächlich noch ganz hinnehmbar. Also es sah jetzt auch nicht zum Kotzen aus. Aber es ist natürlich vor allem, wenn da sind wir ja, das ist ja so eine Konstanz in dieser Reihe bis jetzt. Ne? Und ich vermute, sie wird gleich nicht, wir werden gleich vielleicht den ersten Schritt, wenn wir Teil 10 gucken, den ersten Schritt erleben, wo es nicht so ist, dass du immer einen guten, einen schlechten hast. Und dass vor allem dieser Effekt nochmal verstärkt wird, weil der ganz oft auf einen sehr starken Film, auf den zweiten, auf den sechsten, ein eher mittelmäßiger bis wirklich nicht so guter Film kommt. Ne? Und der Aufstand wäre in einer mittelmäßigen Filmreihe, würdest du sagen, wenn das ein Freitag der 13. Film wäre in der Qualität, würde ich sagen, so what? Okay, ist sogar einer der besseren, ne? Aber
jetzt guck dir ein Filmplakat an, auf dem steht Star Trek, der Aufstand.
Ja, da denkst du doch Revolution, ne? Da denkst du moralische Konflikte, genau, da denkst du Krieg.
Ne? In der Sternflotte, die spalten sich ab und was weiß ich.
Ja.
Aber es ist ja eigentlich, sie rebellieren nur gegen einen Admiral eigentlich.
Ja. Und genau, und vor allem, wir sind ja in einer Zeit, wo wir eigentlich schon wissen, dass es einen Bürgerkrieg gibt innerhalb der, durch die Crew der Voyager, die ja genau aus diesem Konflikt ja in sich schon trägt, wo ich habe damals tatsächlich auch gedacht, das ist erstmal.
Mit dem Marquis meinst du?
Mit dem Marquis, genau. Warum ist das kein Marquis-Film zum Beispiel? Ne? Ja. Oder warum ist das nicht ein Film, wo dann auch, also ich finde das immer sehr problematisch und ich finde gerade Star Trek hat auch einen anderen Anspruch, dass wir diese sehr starke Schwarz-Weiß-Malerei machen, vor allem, und da fällt es halt besonders stark ins Gewicht, weil eigentlich alle Figuren nicht so sind, wenn du von außen drauf klickst, aber es wird hier so verkauft, als gäbe es einen ganz klaren Antagonisten und einen ganz klaren Helden und das, so ist es ja eigentlich nicht. Ne?
Ja, es ist, weiß ich nicht, auch, ich kann dir jetzt gar keine Szene sagen, die mir besonders im Gedächtnis geblieben ist. Ich meine, bei dir gab es ja eine.
Ja, dieser schlechte Gag, ja.
25 Jahre später erinnern konntest.
Ja, erschreckenderweise, ja,
aber, dass der hängen geblieben ist. Es, ja, ich weiß nicht, dieser Film, und ich meine, dieser Planet mit diesem Verjüngungszeug, der ist ja auch jetzt noch quasi die ganze Zeit da. Was hält denn andere davon ab, irgendwelche privaten Konzerne oder so, die wissen, ey Leute,
da gibt's das Dominion Nebel, oder die Romulaner oder wen auch immer, ne?
Da gibt's einen Nebel, wo Zeug drin hängt, das uns jünger macht oder ewig.
Ja, oder vielleicht am Leben sogar im Krieg dafür entscheiden sein, dass unsere Gefallenen nicht sterben oder was auch immer oder resilienter sind, ne? Man weiß ja nicht genau. So,
und du kannst mir nicht sagen, dass nur weil jetzt Picard diese Leute da irgendwie.
Und weil es ein bisschen schwierig ist, in den Nebel reinzufliegen.
Ja, so, die finden schon Wege. Das ist die Sternflotte, mein Gott.
Ja.
Aber das wird halt dann natürlich auch nie wieder aufgegriffen in irgendeiner.
Nee, das ist ja auch so diese Inkonsistenz bei ganz vielen Sachen. Wenn wir die Kelvin-Zeitlinie uns angucken, dann wird es ja auch nochmal spannend mit diesem schrecklichen Into Darkness, der ja nichts anderes macht, als irgendwie Fans an den Eiern zu grabbeln. Ne? Also je länger er weg ist, ich habe ihn wirklich nur aus einem Mal im Kino gesehen, je länger er weg ist, desto wütender macht er da für mich erstmal. Beim ersten Mal noch so, ach, der war ja ganz gut.
Ja, wir werden ihn nochmal in die hervorholen.
Ja, aber ich glaube, es wird nicht so ein Rant wie bei Twilight, aber es könnte sein, dass ich mich da, das ist tatsächlich der erste Film sein, wo ich mich wirklich auch aufregen werde.
Das ist kein Schiff, das ist ein Kahn.
Philipp.
Ja.
Beenden wir hiermit den Aufstand.
Ey, boah, bitte. Weil ich muss wirklich sagen, ich glaube, von den ganzen Filmen, also, ich glaube, selbst, das muss ich jetzt echt sagen, selbst an Star Trek 5 hatte ich ein bisschen mehr Spaß als an dem.
Ja, weil Star Trek 5 Momente hat, die so doof sind, dass sie schon wieder Spaß gemacht haben. Und ich verteidige nach wie vor den Anfang von Star Trek 5.
Ja.
Der sieht wirklich nach wie vor geil aus.
Ja, und selbst Star Trek 1, wo wir gesagt haben, das ist echt langweilige Tech-Demo, ne? Aber es ist immerhin eine Tech-Demo, die für die damalige Zeit echt beeindruckend ist.
Ja.
Und
technisch das 2001 seiner Zeit.
Also es hat, wenn man jetzt so mehrere Kategorien aufmachen würde, hätte der erste Film eine, die gut dasteht und die anderen sind halt schlecht. Gut.
Ja.
Aber bei diesem Film kann ich wirklich in keiner einzigen Kategorie sagen, ja, okay, die Effekte, okay, aber ich kann jetzt in keiner anderen Kategorie kann ich jetzt sagen, dass dieser Film da irgendetwas bringt, was nötig gewesen
wäre. Und er hat noch nicht mal den Vorteil, den der Dritte zum Beispiel hat, diesen Transition-Aspekt und vor allem einen guten Bösewicht. Der Dritte hat ja wirklich einen guten Bösewicht, wenn du so willst. Und der Dritte hat immerhin noch die, wir erklären, wo Mr. Spock wieder herkommt. Ne? Und das, auch das hat er nicht. Der ist so, den kannst du rausnehmen und ihn wird keiner vermissen. Aber vielleicht kommen wir zu dieser Einordnung im Vergleich des Kanons, wollen wir ja auch noch mal hinkommen. Wir wollen ja mal alle 13 Filme ranken am Ende dieses Podcasts. Aber wollen wir alle 10 Filme ranken? Haben wir uns gar nicht drauf geeinigt? Hatten wir uns drauf geeinigt? Es ist so lange her, dass wir darüber gesprochen haben.
Wir machen alle
13.
Ja.
Ranken sie uns in eine Liste.
Ja.
So ganz zum Schluss als Bonbon für alle da draußen.
Oh, oui.
Oui, oui.
Aujourd'hui.
Man merkt, ich habe Latein gelernt. In diesem Sinne, spes sepe fallet.
Vanites vanitatum et omnia vanitas. So.
Ich kann nur den einen Satz auf Latein noch. Nee, okay. Und Lucius curit, Marius etiam curit.
In dubio
Claudia gaudet.
In nomine Patris et Filii.
Vini vidi vici.
Sancti.
Um Gottes Willen.
Warte. Alia jacta est sunt.
Ja.
Nee, Alia jacta.
Arimiderci, sag ich da nur.
Ja.
Okay. Bis zur nächsten Folge.
Jo.